Deutschlandfunk.
Willkommen, ihr hoffentlich vielen Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihr seid im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova, also dort, wo wir euch regelmäßig ausgezeichnete wissenschaftliche Vorträge präsentieren. Ich bin Katja Weber. Heute geht es hier um die wachsende Weltbevölkerung. Um das Jahr 1800 herum hat etwa 1 Milliarde Menschen den Erdball bevölkert. 2022 haben wir die 8-Milliarden-Marke geknackt. 10 oder 11 Milliarden Menschen werden wohl im Laufe des Jahrhunderts diesen Planeten bewohnen. Sind das zu viele mit Blick auf die endlichen Ressourcen, auf die Übernutzung, auf die Klimaerwärmung? Eine naheliegende Frage, findet unsere Rednerin Dana Schmalz. Eine Frage, die eine komplexe Antwort verdient. Dana Schmalz ist Völkerrechtlerin am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. 2025 ist bei Suhrkamp ihr Buch »Das Bevölkerungsargument« rausgekommen. Untertitel: »Wie die Sorge vor zu vielen Menschen Politik beeinflusst«. Und wir vom Hörsaal, wir haben Sie eingeladen zum Beats and Bones Wissenschaftsfestival in Berlin, um uns live davon zu erzählen. Und das hat Dana gemacht am 19. September 2025 im Museum für Naturkunde Berlin. Der Saal war proppenvoll, viele haben auf dem Boden gesessen und schönerweise haben wir auch einige von euch aus dem Hörsaal Stammpublikum dort getroffen und gequatscht. Aber zum Vortrag. Bevor Dana den gehalten hat, konnte ich sie noch ein bisschen ausfragen nach ihrer Motivation. Denn obwohl sie ja Juristin ist, kommen mir ihr Buch und das Thema eher unjuristisch vor.
Ja, das stimmt. Das ist gar nicht ein juristisches Buch. Das ist ein Buch, dem man, glaube ich, an ein paar Stellen anmerkt, dass ich ziemlich interessiert bin auch an rechtswissenschaftlichen und völkerrechtlichen Debatten. Ich würde sagen, fast alles, was unsere Gesellschaften betrifft, betrifft irgendwie auch das Recht, weil das Recht die Gesellschaften ordnet. Insofern hat es Bezüge zum Recht, aber geht auch um vieles andere.
Vielleicht sagst du uns, was die Idee war. Wann hat das gezündet und du dachtest, okay, dazu forsche ich und dann schreibe ich es auf?
Tatsächlich, also das Thema, von dem ich ein bisschen kam oder immer noch auch, in dem ich zu Hause bin, ist Migrationsrecht. Und eine Sache, die ich viel beobachtet habe im Migrationsrecht, war so diese Wahrnehmung von Menschen als zu viel. Dass man ständig das Gefühl hatte, dass auch anders als zu der Zeit, als unsere Grundlagen des internationalen Flüchtlingsrechts geschrieben wurden, wo es noch viel mehr darum ging, Asyl zu gewähren. Und jetzt meistens, es sind irgendwie ständig alle zu viel. Und mich hat mit ein paar Autoren wie Hannah Arendt, Sigmund Baumann erstmal dieses Konzept der Überflüssigkeit interessiert. Das war so ein Winkel, über den ich dann dazu kam, eigentlich mehr über Demografie und so diese auch sehr präsente Vorstellung von zu vielen Menschen insgesamt nachzudenken. Und ja, dann bin ich tatsächlich auch über Diskussionen mit meinem Vater, der Chemiker ist, da ist der naturwissenschaftliche Bezug des Abends. Wir haben uns immer darüber gestritten, ob das eigentlich das große Problem der Menschheit ist, dass zu viele Babys geboren werden. Und für diese familiären Debatten musste ich mich wappnen und habe so viel gelesen, dass ich irgendwann dachte, jetzt kann ich eigentlich schon fast ein Buch drüber schreiben. Wieso gibt's eigentlich so wenig in den Rechtswissenschaften dazu? Das war ein anderer Punkt, so ein bisschen das Gefühl, dass wir wollen Bevölkerung nicht regulieren, deswegen haben wir kein Bevölkerungsgesetz im Sinne von einem Parlamentsgesetz. Aber das ist nicht alles, was die Völkerrechtler und Rechtswissenschaftler beschäftigen sollte. Manchmal ist auch die indirekte Rolle fürs Recht. Da bin ich schon ein bisschen mittendrin.
Ja. Genau, wir legen auch gleich los. Ich habe nur noch mal zurückgedacht, wenn ich eigentlich zum ersten Mal auf dieses Thema gestoßen bin. Und bei mir war das tatsächlich was Literarisches. Das war Freiheit von Jonathan Franzen 2010. Da gibt es eine schon auch tragende Figur, eine junge Frau, die sagt, sie will keine Kinder kriegen. Sie ist Antinatalistin. Sie sagt, wir sind zu viele Menschen auf dem Planeten, wir verbrauchen zu viele Ressourcen und ich verzichte. Ich werde mich nicht reproduzieren, von mir gibt's kein Baby. Erinnerst du dich vielleicht noch so an einen Urtext, der bei dir gezündet hat?
Tatsächlich gibt's ein Buch Frog über die chinesische Ein-Kind-Politik, was ich als literarisches Werk sehr, sehr interessant fand. Aber was für mich so ein dauerpräsenter Text war, tatsächlich auch über nicht nur meinen Vater, sondern viele aus dieser Generation, so den 50ern geboren, Nachkriegskinder, war dieses Limits to Growth, dass die irgendwie den Club of Rome immer wieder zitiert haben. Das ist ein Punkt, zu dem ich noch zurückkomme, dass ich glaube, der Fokus dieses Werkes auf Bevölkerung oder die Gefahr von Überbevölkerung ist zumindest entweder falsch geschrieben oder in der Wahrnehmung ein bisschen falsch abgespeichert.
Okay, und damit sind wir dann schon wirklich halb im Vortrag. Deswegen setze ich mich jetzt zu euch und freue mich auf deinen Vortrag, Dana Schmalz und das Bevölkerungsargument.
Wir befinden uns im Zeitalter des Klimawandels. Darüber gibt es überhaupt keinen Zweifel mehr. Die Zeichen der Erderwärmung sind überall. Die letzten 10 Jahre waren die 10 wärmsten Jahre, die je gemessen wurden. 2023 war schon der Rekord und dann hat 2024 das nochmal getoppt. Und auch diesen Sommer hatten wir wieder Rekordtemperaturen mit Messung von 50 Grad in der Türkei und 51 Grad im Irak. Manche WissenschaftlerInnen haben schon lange gewarnt, aber seit einigen Jahren ist dieses Thema Klimawandel wirklich in den breiten öffentlichen Debatten angekommen. Und damit auch eine Reihe ganz großer Fragen über unser Zusammenleben auf diesem belasteten Planeten. Wer darf noch wie viel emittieren? Wie umgehen mit der enormen Ungleichheit von Emissionen und von ihren Auswirkungen? Wie sieht Entwicklung unter diesen Umständen aus? Und wie stellen wir uns eigentlich Wohlstand in der Zukunft vor? In diesem Zusammenhang geht es auch immer wieder um die Fragen, wie viele sind wir eigentlich auf diesem Planeten? Sind wir vielleicht zu viele? Diese ganzen Rechnungen über Ressourcen, also wenn wir über Klimawandel und seine Auswirkungen und Ursachen sprechen, sauberes Wasser, Energiequellen, landwirtschaftliche Flächen, Umweltbelastung, haben immer einen Bezug zur Bevölkerungsgröße. Wir sprechen von Pro-Kopf-Emissionen für Staaten, also wie viel emittiert in Deutschland eine Person pro Jahr im Durchschnitt. Und Menschen brauchen Nahrung, Wasser, müssen wohnen, sie wollen vielleicht reisen, sie konsumieren Güter. Also in der Summe sind es wir Menschen, die den Planeten belasten. Und insofern ist es erstmal naheliegend zu fragen, wie viele sind wir und ist das nicht vielleicht ein Problem? Und diese Sorge über die Größe der Weltbevölkerung hat eine erstaunlich lange Geschichte, ungefähr so lange, wie die Weltbevölkerung wächst. Und das ist mein Thema heute Abend. Ich möchte ein bisschen auf die tatsächlichen Zahlen schauen. Ich will ein bisschen auf die Diskussion über Bevölkerungszahlen schauen und dann vor allen Dingen auf die Frage, wie hängt das mit Umweltschutz, Klimawandel, diesen Themen, die im Moment auch wieder auf der Agenda zurechtstehen, zusammen. Bevölkerungswachstum ist eine große Geschichte der Moderne. Hier ist ein Bild von 1800 und das ist einfach nur, um diesen Zeitpunkt vor Augen zu führen. Um das Jahr 1800 herum lebt ungefähr 1 Milliarde Menschen auf dem Planeten Erde und bis dahin ist die Weltbevölkerung sehr, sehr langsam gewachsen. Ab 1800 nimmt dieses Wachstum dann rasant zu. Im Jahr 1900 gibt es ungefähr 1,6 Milliarden Menschen. 1927 sind es dann 2 Milliarden, das heißt von der ersten bis zur zweiten Milliarde dauert es immerhin noch 127 Jahre. Und dann wird es viel schneller. Im Jahr 1960 sind wir bei 3 Milliarden, im Jahr 1974 bei 4 Milliarden, 87 5 Milliarden. Und jetzt merken Sie schon, Sie kennen wahrscheinlich für diese Jahre jeweils jemand, der da geboren ist und können das wirklich sich so bildlich vor Augen führen, wie nah diese Vergangenheit unseres Wachstums gewissermaßen ist. Also 1999 erreichen wir 6 Milliarden, 2011 7 und jetzt vor 2,5 Jahren haben wir die 8 Milliarden Weltbevölkerung geknackt. Am höchsten war die Wachstumsrate mit knapp über 2% zwischen 63 und 70. Heute ist sie ganz erheblich abgeflacht, liegt noch bei 0,9%. Und die Prognosen, wie es weitergeht, unterscheiden sich zwar, aber alle sagen eigentlich voraus, dass wir ungefähr bei 10 oder 11 Milliarden so eine Spitze erreichen und danach wird die Weltbevölkerung wieder schrumpfen und diese Spitze wird irgendwann im 21. Jahrhundert noch liegen. Das heißt, das Ende des Wachstums ist in Sichtweite. Was hat dieses Wachstum ausgelöst? Dass die Bevölkerung bis dahin nicht gewachsen war, ist erstmal nicht so erstaunlich, weil die widrigen Umstände einfach so groß waren. In Europa, um ein Beispiel zu nennen, wütete zwischen 1340 und 1400 die Pest und rund ein Drittel der Menschen, das ist zu grausam, um es sich vorzustellen, starb. In Nordamerika, in anderen Regionen, wo europäische Kolonisatoren eindrangen, führten auch Krankheitserreger, die dadurch eingeschleppt wurden, ganz erheblich zum Schrumpfen der Bevölkerung. Und insgesamt herrschte eine hohe Kindersterblichkeit. Das heißt, es wurden viele Kinder geboren, aber nicht viele erreichten das Erwachsenenalter. Die Bevölkerung blieb relativ gleich, wuchs nicht. Es lässt sich dann relativ klar zuordnen, dass dieses so markante Wachstum in England begann, ungefähr zu der Zeit der Industrialisierung, ohne dass es so einen ganz klaren Kausalzusammenhang zwischen den beiden gibt. Zu der Zeit verbessert sich die Gesundheitsversorgung, die hygienischen Bedingungen verbessern sich und in dieser Phase geht dann die Kindersterblichkeit enorm zurück. Das heißt, die Bevölkerung beginnt zu wachsen. Man kann das als so einen wellenförmigen Graph sich vorstellen. Der ist von mir selbst gezeichnet für die Demographic Transition, aber ich dachte, das kriege ich hin. Das Prinzip ist eigentlich einfach. In der Phase von hohen Geburtenzahlen, aber auch hoher Kindersterblichkeit ist die Bevölkerung niedrig und wächst auch nicht besonders, weil eben, wie gesagt, nicht viele Kinder das Erwachsenenalter. Und dann gibt es eine Phase, da bleibt die Geburtenzahl hoch, also es werden zum Beispiel in einer Familie immer noch durchschnittlich 5, 6 Kinder geboren, aber die meisten von denen werden auch erwachsen und in dieser Phase steigt die Bevölkerung rasant an. Und dann sinkt irgendwann die Geburtenzahl. Diesen Prozess hat man eigentlich überall parallel zu verschiedenen Zeiten beobachten können und damit flacht dieser Graph wieder ab. Also es ist insgesamt mehr Bevölkerung, aber indem dann weniger Kinder geboren werden, verbleibt die Bevölkerung, also wächst sie nicht mehr so steil weiter, verbleibt auf einem höheren Niveau. Das nennt man Demographic Transition, demografischen Übergang. Das passierte erst vorwiegend in Europa, also man kann das so ein bisschen als versetzten Prozess in verschiedenen Regionen der Welt betrachten. In Deutschland wuchs beispielsweise die Bevölkerung im 19. Jahrhundert von 18 auf 55 Millionen, mehr als eine Verdreifachung. Und gleichzeitig, oder man muss sagen, zusätzlich fand eine enorme Emigration in dieser Zeit statt. Für andere europäische Länder ganz ähnlich. Und im 20. Jahrhundert sanken dann schon in Europa wesentlich die Geburtenraten, während sie in anderen Regionen der Welt noch höher verblieben. Beispielsweise war die Fertilitätsrate in Europa 1950 bei 2,7, in Nordamerika bei 3. Und Asien 5,7, Afrika 6,6 Geburten pro Frau. Das gesagt, kann man sich schon vorstellen, dass dem Thema dann auch eine gewisse geopolitische Brisanz innewohnte. Und das ist so die Überleitung, um auch ein bisschen über Diskussionen über Bevölkerungswachstum und nicht nur die reinen Zahlen zu sprechen. In dieser Phase, als die Geburtenraten in Europa schon niedrig waren, in anderen Teilen der Welt hoch blieben, war viel gleichzeitig die Phase der Dekolonialisierung. Das heißt, man hatte sowieso eine ganz neue Konstellation, beispielsweise in den Vereinten Nationen, wo sich innerhalb von 3 Jahrzehnten die Zahl von Mitgliedstaaten, also die Zahl von Staaten, die international anerkannt waren, verdreifachte. Und diese Veränderung im globalen Gefüge international bedeutete auch Beschäftigung mit der Ungleichheit zwischen diesen Staaten und mitten in diese Debatten kam das Thema von demografischen Unterschieden. Und die Historikerin Alison Bashford hat das schön formuliert, wenn sie schreibt, das demografische Profil von Staaten unterschied die erste und die dritte Welt, das gegenüber von industrialisierten Staaten und Entwicklungsländern, oder heute würden wir sprechen vom globalen Norden und dem globalen Süden. Während also die industrialisierten Staaten die Demographic Transition schon durchlaufen hatten, fing die in vielen sogenannten Entwicklungsländern gerade erst an. Und Bevölkerungswachstum wurde in dieser Phase, wo man ganz viel über Entwicklung sprach, zu einem Riesenthema. In den Vereinten Nationen hatte man anfangs vor allen Dingen einen wissenschaftlichen Austausch, also wo man die Statistiken teilte etc. Und dann wurde aber wirklich auch Politik, Bevölkerungspolitik zum großen Thema. In diese Zeit fallen auch große Werke wie das auch ziemlich bekannte Die Bevölkerungsbombe, The Population Bomb von Paul Ehrlich oder das schon genannte The Limits to Growth, zu dem kommen wir gleich. Geburtenraten gelten also als Aspekt von Entwicklung. Und diese Entwicklung wird im Rahmen der Dekolonialisierung so zentral, weil man auch nach den Ursprüngen dieser extremen Ungleichheit sorgt. Also einerseits hatte man hehre Ziele. Es ging darum, die Armut zu verringern, Entwicklung als was Positives, was man anstrebte, aber gleichzeitig spielte dabei immer auch ein paternalistischer Blick der ehemaligen Kolonialmächte eine Rolle. Man hatte den demografischen Übergang schon durchlaufen und jetzt wartete man so ungefähr darauf, dass das andere Regionen nachvollzogen. Nochmal zu dieser Zeit zu schauen, also wir sind 1974 bei dem Punkt, wo zwischen den 3 und den 4 Milliarden nur noch 14 Jahre lagen, und im Vorlauf auf dieses Jahr, wo man wusste, da werden wir 4 Milliarden erreichen, hat man in den Vereinten Nationen das Jahr 74 als das Weltbevölkerungsjahr bezeichnet und eine große Weltbevölkerungskonferenz in Bukarest geplant. Und es gab einen Weltbevölkerungsaktionsplan, es sollte ganz viel passieren zu dem Thema. Diese Zweischneidigkeit des Themas ist das, die mich viel beschäftigt hat, und vor allen Dingen die Probleme, die auch mit der Einseitigkeit der Perspektiven einhergingen. Da war häufig der Sprung von statistischen Zusammenhängen zu normativen Folgerungen. Also es gibt zum Beispiel statistische Zusammenhänge über den Bildungsgrad einer Frau und die Zahl ihrer Kinder. Aber natürlich kann man daraus nicht im Einzelfall schließen, dass jede Frau, die sich für viele Kinder entscheidet, zu wenig Bildung hat. Es gab das Problem einer paternalistischen Politik teilweise auch wirklich mit starken Eingriffen. Wir hatten groß angelegte Sterilisationskampagnen in Indien. Es gab in den 1990ern noch in Peru eine extrem oppressive Bevölkerungspolitik, auch mit Zwangssterilisationen. Und Sie alle kennen das Beispiel der chinesischen Ein-Kind-Politik, die vielleicht die radikalste Maßnahme aus diesen Gruppen waren. Es gab aber noch so ein anderes Problem mit diesen Perspektiven, und das war, dass nicht nur direkte Eingriffe in reproduktive Entscheidungen oppressiv sein konnten, sondern dass auch die Interpretation, die einherging mit diesem Fokus auf Geburtenraten, abgelenkt hat von anderen Ungleichheitsfaktoren. Also man redete sehr viel über Familienplanungsprogramme in Entwicklungsländern, aber weniger über eine Neugestaltung des internationalen Handelsrechts. Diesbezüglich gab es von den Entwicklungsländern Bestrebungen für eine sogenannte neue Weltwirtschaftsordnung, die weitestgehend im Sande verlaufen sind. Und dabei ging es immer wieder darum, sich daraus zu befreien, aus dieser Rolle der Rohstofflieferanten, also der Tatsache, dass in den Ländern des globalen Südens die Rohstoffe produziert oder ausgegraben wurden und die Waren hergestellt wurden in den Ländern des globalen Nordens. Das heißt, gar kein einseitiges Bild, sondern eins, was durchzogen ist von entweder oder, ja, aber. Einerseits ganz wichtige Anliegen, und natürlich hatte die Bemühung um reproduktive freie Entscheidung, also diese Familienplanungsprogramme, hatten immer auch eine Seite, wo es darum ging, überhaupt Wahlmöglichkeiten zu eröffnen, also Zugang zu Verhütungsmitteln, Informationen über Verhütung, Möglichkeiten eben über die Familiengröße zu bestimmen. Aber diese teilweise sehr stark von Nichtregierungsorganisationen und auch staatlicher Entwicklungspolitik getriebenen Familienplanungsprogramme hatten eben auch eine Seite, die Ungleichheit befördert hat, weil sie Menschen in bestimmte Bilder von, was ist die richtige Familiengröße, zwingen wollte. Kommen wir zum dritten Punkt und dem Fokus dieses Vortrags, nämlich den Zusammenhängen mit dem Thema des Umweltschutzes und auch heute der Klimapolitik. Auch in diese Phase der 1960er, frühen 70er fielen die ersten Warnungen vor den Auswirkungen von Emissionen und der Notwendigkeit von Umweltschutz. 1965 erhielt der damalige US-Präsident Lyndon Johnson von seinem Beratungsteam den Bericht Restoring the Quality of Our Environment, die Wiederherstellung der Qualität unserer Umwelt. Und darin schrieben die Expertinnen, die Menschheit führe ohne Plan ein massives geophysikalisches Experiment durch. Die sagten schon, die Erwärmung der Erdkappen, der Polkappen, schmelzende Polkappen, die Erwärmung der Luft und Ozeane voraus, steigende Meeresspiegel, all das, was inzwischen gesichertes Wissen ist, aber damals radikal neu war. Zu diesen frühen Warnungen, hier kommt es, gehört auch das Buch Die Grenzen des Wachstums, das wesentlich auf den Club of Rome, eine interdisziplinäre Gruppe von WissenschaftlerInnen, zurückging und 1972 veröffentlicht wurde. Dieses Die Grenzen des Wachstums nennt Umweltveränderungen als eines von mehreren Problemen, die die Menschheit bedrohen und koordiniertes Handeln erfordern. Und bemerkenswert ist, dass bei diesen Analysen Bevölkerungswachstum immer wieder an erster Stelle auftaucht. Diese Studie stellt ganz detaillierte Berechnungen an, ist ganz umfangreich, aber dieser Fokus, dieser erste Punkt des Bevölkerungswachstums, heftete sich fest im öffentlichen Gedächtnis, so mein Eindruck. Dem Bericht des Club of Rome nicht unähnlich ist auch der Global 2000 Report to the President, das auch auf Deutsch erschien, Global 2000, der Bericht an den Präsidenten, der auf die Aufforderung des US-Präsidenten Jimmy Carter, also wieder einem US-Demokraten, folgte, die voraussichtlichen Veränderungen der Bevölkerung, der natürlichen Ressourcen und der Umwelt auf der Erde bis zum Jahr 2000 zu untersuchen. Der war schon deutlich ausführlicher als der Bericht von 1965 und die Untersuchungen, die man naturwissenschaftlich durchgeführt hatte zum Klimawandel, zur Umweltbelastung, waren schon viel zahlreicher. Der Report eröffnet mit der Aussage, was man gefunden habe, die Untersuchungen seien beunruhigend. Wenn sich die gegenwärtigen Entwicklungstrends fortsetzen, wird die Welt im Jahr 2000 noch überbevölkerter, verschmutzter, ökologisch noch weniger stabil und für Störungen anfälliger sein. Wieder die Bevölkerung an erster Stelle. Im Rückblick auf diese Prognosen ist eigentlich erstaunlich, wie früh, wie klar gewarnt wurde, wie viel Erkenntnis früh da war und wie wenig politisch passierte. Und eine Frage für mich, wenn ich heute mit dem einfachen Blick derjenigen, die zurückschauen, auf diese Berichte schaue, war auch, was hat dieser Fokus auf Bevölkerungswachstum, auf Bevölkerungszahlen dazu beigetragen, dass man ansonsten politisch so wenig unternommen hat? Man könnte also sagen, es wurden jede Menge Familienplanungsprogramme aufgesetzt, aber weiter Kohleabbau gefördert, der Öl wurde unterstützt, Autoindustrie etc. Also zum Beispiel in den USA unter Carters republikanischen Nachfolger in den 80er Jahren hat man sämtliche Ausrichtung auf erneuerbare Energien direkt wieder zurückgefahren. Die CO2-Emissionen der USA blieben seit 1980 konstant auf einem weltweit ziemlich hohen Niveau von jährlich rund 5 Milliarden Tonnen. In Deutschland ergibt sich ein Bild, was etwas positiver ist, aber auch dort war sehr lange wenig zu spüren von Bemühungen, die Emissionen zu senken. Und erst in den letzten Jahren, vor allen Dingen seit 2018, sind sie erheblich gesunken. Inzwischen von 1,1 Milliarden Tonnen noch im Jahr 1980 halbiert. Woran lag insgesamt die zurückhaltende politische Reaktion auf die ersten Warnungen vom Klimawandel und Umweltveränderung? Ist natürlich ein Problem kollektiven Handelns. Es bringt viel mehr, wenn alle es tun, aber es ist eine schwere Aufgabe, wenn einzelne Staaten es angehen. Es gab ganz mächtige Akteure, Großspender, Parteien etc., die lange den Klimawandel geleugnet haben oder noch immer leugnen. Es gibt ganz viele Gründe, die nichts mit dem Bevölkerungsargument zu tun haben. Aber die These im Rückblick auf diese Studien ist eben, dass es eine große Betonung auf die Frage der Weltbevölkerung gab. Anders gesagt, aus den Staaten, die zu den größten Emittenten gehörten, gab es einen Blick in andere Weltregionen, dort, wo viele Kinder geboren wurden zu der Zeit. Noch 1992 schrieb der US-Senator und spätere Vizepräsident Al Gore in seinem Buch Wege zum Gleichgewicht, ein Marshallplan für die Erde, nichts sei wichtiger, um die globale Umwelt zu heilen, als die menschliche Bevölkerungszahl zu stabilisieren. Den steilsten Bevölkerungszuwachs seit 1980 verzeichneten dabei afrikanische Staaten. Aber heute verursacht der gesamte Kontinent 1,5 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr. Das ist weniger als ein Drittel der USA, wohlgemerkt mit mehr als dem Vierfachen der Bevölkerung. Das nur zum Vergleich. Also wenn wir heute über Bevölkerungswachstum sprechen, gerade auch von heute in die Zukunft schauen, sprechen wir fast nur noch über Afrika. Und das ist das Bild, was wir für Emissionen haben. Den größten Zuwachs an Emissionen tatsächlich hatte China. Kein bevölkerungsarmes Land, wissen wir alle, ist gewachsen von rund 982 Millionen auf 1,4 Milliarden ab Einführung der Ein-Kind-Politik. jetzt schon an der Spitze angekommen, wächst nicht weiter. Aber in dieser Zeit fand eine extreme Emissionszunahme in China statt, liegt jetzt ungefähr bei 35% der weltweiten Emissionen, also riesig. Der Grund dieses Zuwachs der Emissionen ist aber bei weitem nicht nur der Zuwachs der Bevölkerung, sondern die rasante Industrialisierung, die enorme Exportwirtschaft Chinas, der globale Konsum, der damit zusammenhängt, etc. Inwiefern Bevölkerungswachstum und Emissionssteigerung zusammenhängen, verdient eine genauere Untersuchung, ist unglaublich komplex, lässt sich natürlich auch nie ins letzte Detail nachweisen. Aber erstmal entsteht aus diesem Bild, aus den Zusammenhängen von Bevölkerungswachstum und Emissionssteigerung schon das Bild, dass dieser Fokus übertrieben war. Vielleicht sogar abgelenkt hat von viel wichtigen Faktoren wie den Konsumweisen. Es entsteht ein Bild von frühen Warnungen und fehlgeleiteten Schlussfolgerungen, wo man sehr viel über die Zahl von Menschen und zu wenig über ihre Lebensweise geredet hat. Trotzdem bleiben ganz viele Fragen. Ich habe eingangs schon gesagt, wir belasten als Menschen den Planeten und natürlich ist es für all diese Größen gibt es immer einen Menschbezug, also es sind pro Kopf Emissionen, wir mit unserer Lebensweise sind es, die auf den Planeten wirken. Und natürlich reden wir, während wir über Bevölkerungswachstum weltweit reden, immer auch über hoffentlich steigende Wohlstandsstandards. Und die sind momentan immer noch mit Emissionen verbunden. Momentan sind es die größten Faktoren für Emissionen, also der klarste Indikator für Emissionen ist Wohlstand. Das ist etwas, was auch schon diese frühen Berichte zur Kenntnis genommen haben. Paul Ehrlich bezieht sich darauf, der Report 2000 bezieht sich darauf. Sie immer sagen, dass was ein Mensch in einem industrialisierten Staat an Emissionen erzeugt, ist viel höher als in einem Entwicklungsland. Das war auch damals schon klar. Aber individueller Wohnstand ist der stärkste Faktor, um hier ein Bild zu sagen, das reichste 1% der Menschheit verursacht fast 17% der Emissionen, also 1%, 17% Emissionen. Individueller Wohlstand, finanzieller Wohlstand ist momentan der stärkste Faktor für die Belastung des Planeten. Es ist insgesamt natürlich nicht unsere Zahl, sondern unsere Lebensweise, die sich auf diesen Planeten auswirkt. Aber die Frage war immer dann auch, wie kommt es zusammen, wenn eine wachsende Bevölkerungszahl gleichzeitig ihren Wohlstand steigern möchte. Und diese Frage hat ein britischer Forscher, David Satterthwaite, für die Jahre 1980 bis 2005 rückblickend analysiert und hat ganz detailliert dargelegt, dass ein starkes Bevölkerungswachstum nicht mit Emissionszunahmen korrespondierte. Die Staaten mit den höchsten Bevölkerungswachstum zählten zu den kleinsten CO2-Emittenten, während Staaten mit hohen CO2-Emissionen ein geringes Bevölkerungswachstum aufwiesen und auch zwischen Bevölkerungswachstum und den CO2-Emissionen pro Kopf besteht nach Satterthwaite kein Zusammenhang. Das heißt wiederum nicht, dass Bevölkerungswachstum überhaupt keine Rolle für Emissionen spielt, aber es heißt eben, dass sie in der momentanen Lage nicht der entscheidende Faktor ist. Die Zahlen habe ich einmal für drei Staaten im Vergleich aufgeführt, und zwar Deutschland, Burundi, Nigeria. Das ist jetzt ein bisschen wahllos ausgewählt, aber tatsächlich sieht man da Deutschland, obwohl es eben, wie schon gesagt, die Emissionen in den letzten Jahren erheblich gesenkt hat, verbleibt insgesamt auf einem relativ hohen Niveau von 8,06 Tonnen pro Kopf pro Jahr. Burundi, eins der Länder mit dem stärksten Bevölkerungswachstum, hat im Vergleich eben 0,06 Tonnen pro Jahr. Das ist das 135-fache, was Deutschland pro Kopf emittiert. Und man kann da schon sehen, wenn man jetzt argumentiert, dass es unglaublich wichtig ist, dass das hohe Bevölkerungswachstum in Burundi, was glaube ich tatsächlich noch bei über 5 Kindern im Durchschnitt pro Frau liegt, gesenkt würde, wie absurd das ist, denn wenn hier pro Kopf um 2-3% der Verbrauch reduziert würde, hätte das eine viel größere Auswirkung, als wenn bei einem so geringen Pro-Kopf-Verbrauch wie in Burundi die Bevölkerungszahl etwas weniger wächst. Weil aber Burundi so ein krasser Vergleich ist mit Deutschland, habe ich Nigeria dazu genommen. Nigeria als ein Staat, der ebenfalls ein relativ hohes Bevölkerungswachstum hat und gleichzeitig aber eben auch wirtschaftlich ein aufstrebendes Land ist. Nigeria hat momentan eine Bevölkerung von 218 Millionen Menschen und die Prognose ist, dass diese bis 2050 auf 377 Millionen Menschen wächst. Nigeria wäre dann eines der bevölkerungsstärksten Länder weltweit. Aktuell liegen die CO2-Emissionen pro Kopf bei 0,6 Tonnen pro Jahr, wobei die seit 1995 sogar gesunken sind, von damals 0,9 Tonnen. Kann also sehen, erstmal führt auch dieses Bevölkerungswachstum nicht zu einem Anstieg, sondern zu einem Sinken der Pro-Kopf-Emissionen, weil sozusagen die Länderemissionen auf mehr Köpfe aufgeteilt werden. Man kann auch für Nigeria nochmal diese Rechnung anstellen, wie wenig Senken der Pro-Kopf-Emissionen in Deutschland nötig wäre, um einem großen Bevölkerungswachstum in Nigeria zu entsprechen. Anders gesagt, wie wenig ein Arbeiten an dem Bevölkerungswachstum in Nigeria ausmacht im Vergleich zu einer Veränderung von Konsum in Deutschland. Diese Rechnungen sind immer schwierig, weil die haben so viele Faktoren. Und wenn ich habe China erwähnt, man kann über die chinesischen Emissionen nicht sprechen, ohne über die extrem exportgetriebene Wirtschaft zu reden. Das trifft natürlich zu einem gewissen Teil auch auf Deutschland zu. Auch Deutschland ist ein Land, was viel exportiert. Das heißt, letztlich ist es ganz schwer, das auf Länder, auf Köpfe runterzubrechen, weil es eben so globale Zusammenhänge sind. Was aber ganz klar ist, es ist unsere Lebensweise, es ist der Konsum, der die Emissionen verursacht und der den Planeten übermäßig belastet. Es ist nicht die Anzahl von Menschen, es ist die Art und Weise, wie wir leben und es ist die Art und Weise, wie vor allen Dingen der reichste Teil der Menschheit sozusagen über die Verhältnisse des Planeten lebt. Und dabei haben wir eigentlich schon seit einiger Zeit ein Bild von Wohlstand, was eben diese extreme Belastung des Planeten nicht notwendig macht. 1987 definierte eine Kommission der Vereinten Nationen nachhaltige Entwicklung als Entwicklung, mit der die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt werden, ohne dass dadurch die Möglichkeit künftiger Generationen ihre Bedürfnisse zu befriedigen beeinträchtigt wird. Wir haben also ein Bild von gutem Leben, von Entwicklung, von zu Wohlstand gelangen, was eben nicht beinhaltet, dass es am Ende nicht für alle reicht, dass es für künftige Generationen nicht reicht, dass der Planet überlastet wird. Trotzdem schließen sich im Detail ganz viele Diskussionen an. Was heißt unter diesen Bedingungen gegenwärtig ein Recht auf Entwicklung? Umfasst das vielleicht trotzdem ein Recht, erstmal auch noch mehr zu emittieren oder die Emissionen weniger zu senken, als es Industrieländer im gegenwärtigen Zustand müssen? Was fördert das beispielsweise in Bereichen von Technologietransfer? Ganz viele dieser Themen sind in dem Pariser Klimaübereinkommen angesprochen. Es gibt den Grundsatz der geteilten, aber unterschiedlichen Verantwortung. Und das Pariser Übereinkommen hat das Bild, dass eben während wir darauf hinarbeiten, dass wir den Planeten nicht überlasten und dass die Umweltbeeinträchtigungen beschränkt werden, gleichzeitig auch auf eine größere Gleichheit hinarbeiten. Das heißt, das Pariser Übereinkommen hat dieses Bild, was jetzt auch in aller Munde ist, dass es bei der Klimapolitik immer zugleich auch um soziale Politik gehen muss, im Grunde auf globaler Ebene auch formuliert. Rückblickend also hatten wir ganz früh eine Wachstumskritik, die aber leider vor allen Dingen eine Bevölkerungswachstumskritik war und zu wenig eine Wirtschaftswachstumskritik, wie sie jetzt unter den gegenwärtig viel angespannteren Umständen wieder Thema wird. Und wo vielleicht manches, was damals geschrieben wird, lohnt, nochmal zu lesen und den falschen oder falsch gelesenen Fokus auf Bevölkerungszahlen ein bisschen beiseite zu schieben und zu lesen, was sonst noch geschrieben wurde. Ich will aber abschließend auf eine weitere Bewegung in dieser Phase eingehen, und das ist eine neue Bewegung von rechts, die sich bezeichnen lässt als Ökofaschismus, die reagiert auf diese kollektive Wahrnehmung, dass wir wirklich in einer Situation leben, wo der Klimawandel und die Umweltveränderung uns alle bedrohen. Aber der Ökofaschismus, der eben darauf reagiert mit einem Weltbild voller rassistischer Ungleichheit und der wiederum Geburten im globalen Süden als das Hauptproblem identifiziert für unsere Umweltbelastung. Hier haben wir ein Buch von den Autoren Sam Moore und Alex Roberts, wobei die schreiben unter Pseudonym aus Sicherheitsgründen. Das ist auch auf Deutsch erschienen als Außengrün, Innenbraun, wie rechtsextreme Klimakrise und Naturschutz für ihre Zwecke benutzen. Und die stellen diese neue Entwicklung des Ökofaschismus dar und beschreiben, wie eben in der extremen Rechte, die bis vor einiger Zeit vor allen Dingen den Klimawandel geleugnet hat, eine Strömung entstanden ist und sich verstärkt, die ganz stark den Klimawandel zum Thema macht und dabei ganz stark eben auch gegen globale Minderheiten, gegen Menschen im globalen Süden hetzt. Es gab in den letzten Jahren mehrere Terroranschläge, wo sich die Täter als Ökofaschisten bezeichnet haben. So der Anschlag im neuseeländischen Christchurch 2019, wo der Täter in zwei Moscheen 51 Menschen ermordete und so ein Manifest schrieb, wo er eben feststellte, er sei ein Ökofaschist und die Erzählung von russischem Austausch, globaler ökologischer Bedrohung, die eben erforderten, dass er gewaltsam tätig würde. Einige Monate später erschoss in El Paso, Texas, ein Mann 23 Personen. Auch er bezeichnet sich als Ökofaschist. Und im Mai 22 schoss ein Mann in einem Supermarkt in Buffalo, New York, in einer überwiegend von Schwarzen bewohnten Gegend um sich. Und auch dieser verwies auf den Täter von Christchurch und führte ökofaschistische Argumentationen in seinem Manifest an. Wie so oft bildet diese extreme Spitze des rechten Terrors eine kleine Gruppe ab, die aber verbunden ist mit breiteren Strömungen, die sich aus den Erzählungen, aus den Behauptungen, aus den Darstellungen speist, selbst wenn dann derartige Taten auch quer durch das politische Spektrum abgelehnt werden. Und ich glaube, diese Tendenz, dass aus der Anerkennung, dass wir in einer extrem bedrohten Lage leben mit dem Klimawandel, neue rechtsextreme Strömungen entstehen und sich stärken, die muss man sehr ernst nehmen und insofern die Gleichheitsfragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen, mit sehr klaren Grundsätzen beantworten. Und ich glaube, diese klaren Fakten über die Zusammenhänge oder die fehlenden Zusammenhänge von Emissionssteigerung und Bevölkerungswachstum sind wichtig, aber gleichzeitig natürlich auch einfach Grundsätze des gleichen Werts von Menschen, die auch vor dem Hintergrund von Bevölkerungswachstum unangetastet bleiben müssen. Abschließend, ich glaube, diese ganze Betrachtung ist ein Bild, wo wir die Grenzen unseres Individualismus, unserer Idee, dass wir als isolierte Personen ein gutes Leben führen können, vor Augen kriegen. Sowohl die kollektiven Fragen des Zusammenlebens anhand unserer Zahl und ganz besonders eben auch in unserer Lebensweise, die den Planeten an seine Grenzen bringt, sind Dinge, die uns zeigen, wir können das nur kollektiv, wir müssen das gemeinsam organisieren, wir können uns davon nicht isolieren. Und ich glaube, da bleiben ganz viele große Fragen für die nächsten Jahre über die Verteilung von Wohlstand, über Migration, ganz großes Thema natürlich im Zusammenhang mit demografischen Veränderungen, über Familienpolitik, ganz viel Lokales hier, was auch zusammenhängt mit diesen demografischen Fragen. Und ja, mein Plädoyer ist ganz stark, dass das Leitbild, wenn wir jetzt in eine neue Phase, wo es teilweise schon um Entvölkerung geht und so weiter, wenn wir in eine neue Phase kommen, dass das Leitbild immer Verbrauchsgerechtigkeit sein sollte und keine neue Bevölkerungspolitik. Und damit würde ich mich sehr freuen, noch ein wenig mit Ihnen zu diskutieren, Ihre Fragen, Anmerkungen, Kommentare zu hören. Vielen Dank.
Dana Schmalz über das Bevölkerungsargument. So hieß ihr Vortrag, den sie am 19. September 2025 gehalten hat, in Berlin im Naturkundemuseum. Da waren wir vom Hörsaal mit ihr zu Gast beim Beats and Bones Wissenschaftsfestival und ihr hört es, es gab langen Applaus für sie und danach einige Fragen aus dem Publikum. Eine Zuschauerin bat Dana doch noch mal was zur Produktionsweise in unserem Wirtschaftssystem zu sagen. Vieles werde ja zum Wegwerfen produziert für den schnellen Verbrauch und dann ab in den Müll. Dana fand die Frage toll, weil...
Weil die auch so interessant den Zusammenhang zwischen dem begehrten Überfluss von Gütern und dem gefürchteten Überfluss von Menschen herstellt. Und ich glaube, das war tatsächlich lange immer die Idee von Wohlstand im Kapitalismus ist, dass man ständig mehr zur Verfügung hat, als man braucht. Dass man immer eine Auswahl hat, dass man immer ein Überangebot hat. Und ich glaube, diese, was du beschreibst als Probleme des Produzierens, ich gebe dir vollkommen recht, das ist sozusagen etwas, was man genauso benennen sollte als Probleme in der Wirtschaftsweise, dass in dem produziert wird, was weggeworfen wird oder indem wir auch Regelungen haben, die es günstiger machen, Dinge wegzuwerfen, als wiederzuverwenden, als zu reparieren etc., dass all das Aspekte sind, die einen Überfluss an Gütern anstreben. Und der Blick, wenn man den Eindruck hat, dass es zu viel, geht dann immer auf die Menschen, weil es viel einfacher ist, darauf zu schauen, was andere vielleicht zu viele Kinder haben und so weiter, als zu sagen, ja, wir müssen etwas an der Art und Weise, wie wir leben, ändern. Also insofern ein sehr guter Kommentar, den ich nur unterstreichen kann.
Daran anschließend wollte ein Besucher wissen, wer denn dafür verantwortlich zu machen sei. Die Hersteller der Produkte oder aber wir als Verbraucher? Durch Wortschöpfungen wie Pro-Kopf-Emissionen, auch Dana hat ja im Vortrag davon gesprochen, durch solche Wortschöpfungen würde ja der einzelne Konsument angesprochen als relevante Größe und insofern verantwortlich gemacht. Dana dazu?
Ja, wir sind ja immer mehreres, also Konsumenten und BürgerInnen. Und ich glaube tatsächlich, worauf die Frage zu Recht hinweist, ist, dass all diese Erzählungen, die ich jetzt auch betrieben habe, mit, wenn man anfängt mit pro Kopf und wie ist das so, dazu verleiten, so ein individualistisches Bild, wo irgendwie der Einzelne dann die Emissionen zugeteilt bekommt, zu stärken. Und das ist falsch. Denn natürlich, selbst wenn wir mit unseren Konsumentscheidungen, Entscheidungen, Lebensweise und so weiter, auch die Emissionen beeinflussen, haben wir es nicht allein in der Hand, sondern stecken auch in einem System, was auf eine gewisse Emissionsintensivität angelegt ist. Das heißt, ich glaube, viel wichtiger als die eigenen kleinen Entscheidungen, die auch wichtig sind, aber noch wichtiger ist das, was wir nicht als Konsumenten, sondern als Bürger tun, eben auch darauf hinzuwirken, dass die großen Strukturen sich ändern. Und ich glaube, es ist kein Entweder-Oder. Also ich denke, man kann gleichzeitig sein eigenes Handeln so betrachten, dass darin sich eine Verantwortung spiegelt auch und sich auch ungefähr vielleicht sehen in diesem globalen Bild von Reichtum, Wohlstand und Emissionen, aber eben auch die Gefahr tatsächlich solcher Dinge von CO2-Rechner, von Pro-Kopf-Emissionen, von all diesen Bildern, die es aufs Individuum runterbrechen, ist, dass wir die größeren Strukturen, die dahinter stehen, nicht im Blick haben und die zählt es zu verändern.
Mich würde noch interessieren, da du ja so einen sehr politikwissenschaftlichen Blick auf das Thema wirfst, hast du das Gefühl, dass in der politischen Sphäre anders nachgedacht wird über das Bevölkerungsargument? Ich habe mich gefragt, wird dann eine Rednerin wie du nicht nur hierher eingeladen, sondern vielleicht in die Fraktionen im Bundestag? Wollen die was von dir wissen?
Die wollen nichts von mir wissen. Aber ich glaube, das Interessante gegenwärtig ist nicht so sehr, was vielleicht in dem Bereich passiert, was wir direkt als Bevölkerungspolitik identifizieren würden. Also natürlich gibt es Debatten über Kindergeld und Elternzeit und diese teilweise kommen da auch komische Argumente. Ich glaube, es war so ein FDP-Berater, Lars Feld, der dann irgendwann sagte, also ich finde, wir sollen jetzt Elterngeld wieder einstreichen, weil die haben überhaupt nicht angefangen, mehr Kinder zu bekommen. Es hat sich überhaupt nicht gelohnt. Mein Punkt ist, das ist, glaube ich, die geringste Frage, obwohl natürlich diese familienpolitischen Fragen ganz wichtig sind. Aber die große Frage ist, wie ist unsere Immigrationspolitik, unsere Gestaltung, unser Blick auf Migration auch eine, die Demografie im Blick hat. Und ich glaube, in dem Bereich wäre es eigentlich sehr wichtig, mit sowohl den Perspektiven auf historische Zusammenhänge von Migration und Demografie zu arbeiten, als auch die gegenwärtige Situation ernst zu nehmen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das in der Politik gegenwärtig passiert. Das Schlimme bei diesen Dingen ist, sie sind haben sehr lange Zeitrahmen und Politik operiert dann doch häufig in 4-Jahres-Perspektiven.
Eine Besucherin fokussierte nochmal auf Danas letzten Punkt im Vortrag, den Ökofaschismus plus die Frage nach Frauenrechten.
Ich bin hellhörig geworden bei dem Slide, wo es hieß, die Weltbevölkerungskonferenz fand in Bukarest statt, 1974. Ich bin ein 70er-Jahre-Kind, das in Bukarest geboren wurde. Diese persönliche Note spielt nur insofern eine Rolle, weil in den 70ern die rumänische Regierung damals ein Dekret erlassen hatte, das Frauenverbot abzutreiben, solange sie nicht 4 Kinder geboren haben. Mit dem nationalistischen Argument, das rumänische Volk müsse in diesen schönen rumänischen Landschaften sich entwickeln und prosperieren. Und ich habe mich eben gefragt, ob halt die ökofaschistischen Diskurse, wenn sie zum einen sagen, da gibt es zu viele Leute, die wollen wir nicht haben, ob sie zum anderen halt ein eigenes demografisches Prosperierungs-Reproduktionsideal haben, es soll mehr von ihnen geben.
Ja, wichtige Frage, wichtiges Stichwort und leider ja. Also ich glaube, das ist ganz klar verbunden, das war immer präsent. Also das sehen wir ganz häufig in Debatten, die einfach Geburtenraten vergleichen, die ganz häufig einhergehen mit, also sehr häufig finden wir die Kombination von Anti-Immigration und Antifeminismus. Und Antifeminismus heißt häufig auch Anti-Wahlmöglichkeiten von Frauen und wir wollen mehr Kinder in der einheimischen Bevölkerung. Also diese Erzählung von Michelle Welbeck über die Rechte in den USA, überall sehr präsent. Aber tatsächlich sehen wir auch jetzt schon beispielsweise in den USA, wie dünn Errungenschaften selbst, was die freie Zugänglichkeit von Verhütungsmitteln sind, aber natürlich ganz extrem die ganze Zeit, was Abtreibung angeht. Und ich glaube, das Gefährliche ist immer dort, wo es auch ineinander übergeht. Also es ist natürlich furchtbar, das zu beobachten bei extrem Rechten in den USA, republikanisch geleiteten Staaten etc. Aber wir haben auch mehrere asiatische Staaten, Japan, Südkorea, die seit langem ein Problem der Entvölkerung diagnostizieren, weil eben die Geburtenraten niedrig sind. Und auch in Staaten, die vielleicht erstmal ideologisch gar nicht so sehr dem nahestehen, jetzt freie Entscheidungen von Frauen, was Reproduktion angeht, einzuschränken, erstarken solche Bewegungen, wenn ein Diskurs entsteht, wo sozusagen Bevölkerungszahl als das Problem ist. Insofern denke ich immer wieder, dass es ganz wesentlich ist, diese Argumentationen früh zu identifizieren. Und zwar, ob sie jetzt von einem zu viel fürchten oder von einem zu wenig. Und ich hatte auch mit dem Buch eine Veranstaltung in New York, wo ein Repräsentant des UN-Bevölkerungsfonds dabei war, der auch sagte, was den Fonds im Moment ganz wesentlich beschäftigt, sind diese neuen politischen Bewegungen, die sich um Depopulation, Entvölkerung drehen und wie eigentlich neue Beschränkungen reproduktiver Freiheit aus diesen Bewegungen resultieren. Insofern, ja, vielen Dank für den Hinweis.
Dana Schmalz am Ende unseres Live-Hörsaals zur Frage nach dem Bevölkerungsargument. Ihr hört, auch am Gegenteil, an einem Entvölkerungsargument wird von interessierten Kreisen gearbeitet.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Jetzt habe ich euch gerade einen Live-Hörsaal präsentiert, entstanden anlässlich eines Wissenschaftsfestivals. Und genauso geht das weiter. Der Hörsaal ist unterwegs. Falls ihr uns mal kennenlernen wollt, live und in Farbe, wir sind Teil des Silbersalz-Festivals in Halle. Dieses Festival beschäftigt sich ebenfalls mit Wissenschaft und auch mit Medien. Für uns wird dort der Informatiker Tim Landgraf vortragen. Und zwar zur Frage, was KI zu tun hat mit einem Bienenvolk. Sein Vortrag heißt »Vom Bienenstock zu Skynet – wie KI unsere kollektive Intelligenz verändert«. Das Festival, also das Silbersalz-Festival, das geht vom 29. Oktober bis zum 2. November 2025. Eintritt frei, Kinder die Hälfte und unser Hörsaal samt Vortrag findet da statt am Freitag, den 31. Oktober. Falls ihr Lust habt auf Halloween mit Wissenschaft, dann kommt sehr gern vorbei. Wir freuen uns. Ich bin Katja Weber. Bis bald. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.